Ja, es sind drei Überschriften, unter die ich dieses Thema gestellt habe, und zwar sind die entnommen dem Vers aus dem Jakobusbrief, der da angegeben ist, Jakobus Kapitel 5, Vers 16. Da steht: Das inbrünstige Gebet eines Gerechten vermag viel. Oder, nach Luther zitiert, das Gebet des Gerechten vermag viel, wenn es ernstlich ist. Und so werde ich zunächst uns anhand der Bibel und anhand von Beispielen aus dem Leben verschiedener Männer Gottes versuchen, bewusst zu machen, wie das Gebet viel vermag. Das Gebet vermag viel. Dann zweitens werden wir uns mit dem Beter befassen, das Gebet des Gerechten. Der Beter muss selbst in einer bestimmten Verfassung, muss selbst von einem bestimmten Charakter sein, damit sein Gebet etwas ausrichte. Also zweitens das Gebet des Gerechten. Und dann drittens, wenn es ernstlich ist, und das heißt so viel wie mit Glauben beten. Nun, ihr habt ungefähr eine Aufstellung dessen, was wir miteinander behandeln, auf diesen verteilten Faltblättern. Ich werde mich nicht ganz an diese Abfolge halten und wir werden wohl auch nicht ganz alle Stellen aufschlagen, aber es ist doch ungefähr ein Leitfaden. Also erstens das Gebet des Gerechten vermag viel. Das Gebet vermag viel. Gebet ist nicht eine schmückende Beigabe des Glaubenslebens, sondern Gebet gehört zum Herzschlag des Glaubenslebens. Ich war erst anderthalb Jahre gläubig, also in dem Sinn gläubig, dass ich Heilsgewissheit hatte. Erst anderthalb Jahre, da hörte ich eine Bibelstunde, die wurde gehalten in der Stadt Zürich, von einem Mann, der gar nicht viel älter war als ich. Und er sagte in dieser Bibelstunde unter anderem: Bei keinem Christen ist das geistliche Leben tiefer als sein Gebetsleben. Habe ich seither nicht vergessen. Und das hat mich herausgefordert, dass ich doch ja nicht anders leben wollte, als eben diese Wahrheit besagt. Nun, ich war in Pakistan zum Glauben gekommen durch Geschwister, durch Gemeinden, die zurückgehen auf die Arbeit von Bhakt Singh. Und nachher war ich in Indien. Und meine ersten Lehrer im christlichen Glauben, das waren Leute, bei denen Gebet und Wort Gottes die Hauptrolle spielten. Der Mann, den mich unmittelbar am meisten verdanke, dass ich zum Glauben kam, war ein Analphabet, der hieß Jakub. Man nannte ihn Bhai Jakub, Bruder Jakob. Er war ein Analphabet, er konnte nicht lesen, aber er konnte beten. Und vom Hören der Bibel, wie die Bibel gelesen wurde, kannte er so viel aus der Bibel auswendig, dass wenn er predigte, dann hat er jeweils Leute gebeten, einmal Lukas 11 zu lesen, Vers 6, und andere gebeten, schlag mal auf, Markus 11, lies mal Verse 22 bis 24. So hat er gepredigt, konnte selber nicht lesen, aber er wusste, was wo stand. Und dieser Bhai Jakub war ein Beter. Ich habe 3 Monate zusammen mit ihm verbracht, manchmal Tag und Nacht mit ihm zusammen gewesen. Und er war wirklich jemand, der lebte, was der Apostel Paulus sagt, betet ohne Unterlass. Und Paulus sagt von sich, dass er Tag und Nacht betet. Und er war das Hauptwerkzeug, das unmittelbare Werkzeug, das der Herr verwendete, dass ich zum Glauben kam. Und so wurde es mir früh deutlich, dass Gebet ganz entscheidend ist. Und ich wollte es lernen zu beten. Das ist ein Entschluss, den ich mir sehr früh fasste. Und ziemlich bald hatte ich auch den Wunsch, habe das dem Herrn auch gesagt: Herr, lehre mich beten, Herr, lehre mich beten, damit dein Reich vorangetrieben wird und damit ich auch anderen eine Ermutigung sein kann zum Gebet und zu einem Gebetsleben. Moody, der große Evangelist D.L. Moody, er sagt einmal, jede große Bewegung, die Gott schenkt, lässt sich auf einen Beter auf den Knien zurückverfolgen. Ich will jetzt ein Beispiel aus der jüngeren Kirchengeschichte oder Missionsgeschichte anführen, aus China. Wir werden nachher noch ein Beispiel daraus hören oder eher etwas, das aus diesem Geschehen heraus erwachsen ist. China im Jahr 1911. Da war eine amerikanische Missionarin im ganzen Süden Chinas in Hingwa und sie schrieb im Jahr 1911 an ihre Freunde, an ihre Heimatgemeinde in Amerika und sie bat sie Folgendes: Bitte betet um Erweckung in Hingwa. Zwei ältere Schwestern ihrer Heimatgemeinde, die nahmen diesen Aufruf ernst und begannen, um diese Erweckung zu beten. Und da gab ihnen Gott nach einigen Wochen des täglichen, eindringlichen Betens die Gewissheit, Gott werde die Gemeinde in Hingwa heimsuchen und sie erwecken am nächsten Karfreitag. Und dann schrieben sie, diese beiden Schwestern, einen Brief an die Missionarin: Haltet euch bereit, am Karfreitag wird Gott euch in besonderer Weise heimsuchen. Der Brief kam zu spät an. Aber die Erweckung kam tatsächlich an jenem Karfreitag. Und zwar geschah dabei Folgendes, und ich zitiere jetzt aus einer Biografie, geschrieben von Leslie Lyle, über den chinesischen Evangelisten John Sung. Und da heißt es auf der Seite 8 dieses Buches: Der Prediger jenes Karfreitags hatte nicht den Ruf, ein Evangelist zu sein, noch besondere Gaben zu besitzen. Aber er war ein hingegebener Mann, den Gott gebrauchen konnte. Während er die Leiden des Herrn schilderte, brach er zusammen und begann zu weinen, weil er seine Sündhaftigkeit in einem grelleren Licht sah als je zuvor. Das überführt sein Griff auf die ganze Versammlung über, und bald lag jedermann auf dem Gesicht und bekannte Gott seine Sünden. Es folgten Aussöhnungen und Wiedergutmachungen. Gemeindeglieder, die jahrelang Feinde gewesen waren, wurden Freunde. Eine gereinigte Gemeinde wurde zu einer missionarischen Gemeinde. Und innerhalb von einer oder zwei Monaten kam es zu 3000 Bekehrungen. Viele Gemeindehäuser wurden im ganzen Distrikt gebaut und die Gemeinden von Hingwa wurden aus einem Leben der Lauheit und eingespielten Formen auf eine Ebene neuer christlicher Realität gehoben. Zum ersten Mal war Erweckung zu dieser Gemeinde gekommen. Der Sohn jenes Predigers hieß John Sung. Das heißt, er hieß ihn wie John oder so. Und man hat ihn dann, als er in Amerika lebte, dann John gesagt. Und so ist dann unter dem Namen John Sung bekannt geworden. Der Vater jenes Predigers, oder der Sohn jenes Predigers, war eben John Sung. Er war damals 8 Jahre alt. Und das hat er natürlich nie vergessen, was dort geschah. Und er wurde 20 Jahre später, zum größten Evangelisten, den Gott in China je erweckt hat. Wir werden nachher noch etwas von ihm hören. Gebet ist also nicht schmückende Beigabe des Glaubenslebens, das halt dazugehört oder auch zu unseren Gottesdiensten, damit alles einen feierlichen Rahmen bekommt, sondern Gott hat uns das Vorrecht des Gebets gegeben, damit durch die Gebete seines Volkes sein Werk geschehe. Gebet vermag viel. Wenn wir Lukas 3, 21 und 22 aufschlagen und das lesen, lernen wir daraus zwei wichtige Wahrheiten. Könnt auch mehr daraus lernen, ich nenne nur zwei. Lukas 3, 21 und 22. Es geschah aber, als das ganze Volk getauft wurde und Jesus getauft war und betete, dass der Himmel aufgetan wurde und der Heilige Geist in leiblicher Gestalt wie eine Taube auf ihn herniederfuhr Und eine Stimme aus dem Himmel erging: Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen gefunden. Gebet öffnet den Himmel. Und dann ergeht diese Stimme und der Heilige Geist kommt in leiblicher Gestalt herab. Das hat natürlich einmalige heilsgeschichtliche Bedeutung, aber wir können das so auf uns anwenden. Gebet öffnet auch uns den Himmel und Gebet öffnet in uns alle Türen, sodass der Heilige Geist frei wirken kann. Gebet öffnet den Himmel über uns und Gebet öffnet in uns, dem Heiligen Geist, alle Türen. In uns und durch uns zu wirken. Wie deshalb Gebet im Leben des Sohnes Gottes Vorrang hatte, das zeigt eben dieses Beispiel. Das Erste, was Jesus, der Sohn Gottes, tat, als er seinen öffentlichen Dienst begann, das war nicht Predigen. Er hatte noch keine einzige Predigt gehalten. Er hatte kein einziges Wunder getan, als er betete. Das Erste, was er tat, er betete. Gebet stand am Anfang. Und wie Gebet Priorität haben muss im Leben der Heiligen Gottes, das zeigt uns das Leben der Erzväter und der Propheten, das war bei denen auch so. Und das zeigt uns das Beispiel des Herrn, das zeigt uns nachher das Beispiel der Apostel und das zeigt uns das Beispiel aller Knechte und Mägde Gottes im Lauf der ganzen Kirchengeschichte. Gebet hatte immer Priorität. Abraham, der ja ein Vater der Gläubigen heißt, war ein Beter. Schon in 1. Mose 12, Vers 8, nach seiner Berufung, nachdem er ins Land gezogen ist, das Gott ihm verheißen hatte, heißt es, er rief den Namen des Herrn an. 1. Mose 12, 8. Nachher 1. Mose 13, 4. Abraham rief dort den Namen des Herrn an. Wir sehen, wie ehe er die Verheißung empfing, dass er einen Sohn und eine große Nachkommenschaft haben werde, betete. Das steht in 1. Mose 15. Abraham sprach: Herr, was willst du mir geben? Er redet zum Herrn und der Herr antwortet. Das ist Gebet und gibt ihm eine Verheißung eines leiblichen Nachkommens und einer großen Nachkommenschaft. Sehr bewegend und auch beschämend ist das Gebet des Erzvaters in 1. Mose 18, wie er dort für die Stadt Sodom betet. Und ich frage mich, wer von uns kann so beten? Zum Herrn reden, bekommt eine Antwort. Dann redet er wieder zum Herrn, bekommt wieder eine Antwort. Redet wieder zum Herrn, bekommt wieder eine Antwort. Er betet, dass Gott diese Stadt doch schonen möchte, wenn 50 gerecht in der Stadt sind. Und Gott sagt, ich werde schonen. Er bekommt eine Antwort. Und dann erkühnt er sich und er beginnt mit Gott zu feilschen. Und Gott antwortet jedes Mal. Und sein Gebet wird erhört, denn zwar wird die Stadt gerichtet, im Gericht umgekehrt, aber Gott rettet Lot. Und es steht ausdrücklich, als Gott Sodom und Gomorra umkehrte, da gedachte Gott Abrahams und entsandte Lot mitten auf der Umkehrung. 1. Mose 19, 29. Jakob, der Stammvater Israels wurde, er wurde zu Israel nach einer Gebetsnacht. Er rang eine ganze Nacht mit Gott. Und da wurde er zu Israel, zum Stammvater des ganzen Volkes Gottes. Mose war ein Beter. Und ich will nur ein besonderes Merkmal hier an Mose uns deutlich machen oder uns in Erinnerung rufen. 2. Mose 5, 21 und 22. Mose wird hier von seinen eigenen Brüdern angeklagt. Erst 2. Mose 5, 21. Sie sprachen zu Mose und zu Aaron: Der Herr sehe auf euch und richte euch, dass ihr unseren Geruch stinkend gemacht habt vor dem Pharao und vor seinen Knechten, dass ihr ihnen das Schwert in die Hand gegeben habt, uns zu töten. Nun, das ist sehr unangenehm, so angegriffen zu werden. Und der natürliche Reflex ist immer der, dass man sich sofort an den wendet, der uns so angreift. So unangemessen und auch ungerecht. Aber gerade das tut Mose nicht. Sondern es heißt, da wandte sich Mose zu dem Herrn. Das ist ein Reflex. Und das sehen wir nicht nur an dieser Stelle. Wir sehen das wiederholt, wenn Mose angegriffen wurde, in Frage gestellt wurde, wenn er erschüttert war, seine erste Reaktion, eben sein Reflex war, sich sofort an den Herrn zu wenden. 2. Mose 15, 25 zeigt das wieder. 2. Mose 15, die Verse 24 und 25. Und das Volk murrte gegen Mose und sprach, was sollen wir trinken? Und er schrie zum Herrn. Wiederum sein Reflex sofort. Er schrie nicht das Volk an. Er schrie zum Herrn, reflexartig, wendet er sich an den Herrn. Dann wieder Kapitel 17, Vers 4. Im Vers 3 wird Mose wieder vom Volk hinterfragt, angeklagt, das Volk murrt, warum hast du uns aus Ägypten heraufgeführt? Und dann Vers 4, da schrie Mose zum Herrn. Nun, das beweist, dass Mose es sich seit Jahren angewohnt hatte, alles zu einem Gebetsanliegen zu machen. Er war ein Beter, denn nur Beter reagieren reflexartig so. Und an dem kannst du dich selber einmal messen, ob du ein Beter bist oder nicht. Was ist das Erste, was dir in den Sinn kommt, was zu sagen oder was zu tun, sobald etwas Unerwartetes, Unangenehmes, Unfreundliches dir begegnet? Mose war ein Beter. Ich gehe jetzt gar nicht auf diese Beispiele ein, wo wir ihn danach sehen, wie er für ein sündiges Volk ringt und betet und Gott ihn erhört. Josua war ein Beter. Und Josua hatte das gelernt im Zusammensein mit Mose. Von Josua heißt es, dass er nicht aus dem Zelt der Zusammenkunft wich. Er hielt sich beständig auf in der Gegenwart Gottes vor dem Angesicht Gottes. Dort lernte er beten. Er war auch ein Mann des Wortes, aber jetzt geht es uns ja um Gebet. Und so bei der ersten Erschütterung, die er erfährt in seinem Leben als Führer des Volkes, reflexartig, er fällt aus Angesicht vor Gott. Nach der Niederlage vor Ai. Er geht nicht zum Volk und fragt, was ist los, was habt ihr falsch gemacht, sondern er fällt aus Angesicht vor Gott. Das ist ein Reflex. Er war ein Beter. Das steht in Josua 7, in den Versen 6 und 7. Und dann redet Gott zu ihm. Und dann sagt Gott nach einer Zeit, jetzt musst du nicht mehr weiter beten, jetzt musst du aufstehen und handeln. Aber zuerst betet er. Und da redet Gott zu ihm. Und dann kann er richtig handeln. Die Richterzeit zeigt, wie die Erweckungen stets als Antwort auf Gebet kamen. Nun, wir sind uns ja gewohnt, wir sind vielleicht auch ein bisschen in die Richtung gepolt. Immer nur den Niedergang zu sehen. Natürlich ist Niedergang da. Aber das Buch der Richter ist nicht nur ein Buch des Niedergangs. Es ist ein Buch der Erweckungen. So sollen wir es auch lesen. Und jede Erweckung begann mit Gebet. Es heißt, jedes Mal, da schrien sie zum Herrn. Das ist Beten. Und zwar haben sie so lange gebetet, bis der Herr einen Retter sandte. Erweckung. Das steht in Richter 3, Vers 9. Die Kinder Israel werden gedrückt ihrer Sünden wegen, das Volk Gottes liegt da nieder. Und die Kinder Israel schrien zu dem Herrn. Und der Herr erweckte den Kindern Israel einen Retter, der sie rettete. Hannah war eine Beterin. Und sie ist ein schönes Beispiel für das, was Moody gesagt hatte. Jede große Bewegung, die Gott schenkte, lässt sich auf einen Beter auf den Knien zurückführen. Nun, diese Einsicht, dass Die ganze Sache mit David, die zum Bau des Tempels führte und dass Gottes Herrlichkeit wieder sich in Gottes Volk offenbarte, die verdanke ich einem Gespräch mit Bakzin. Der hat das einmal in einem Gespräch so gesagt: Die ganze Erweckung, die zu David und über David zu Salomo und dann zum Tempel führte und so, dass die Herrlichkeit Gottes das Haus Gottes erfüllte, begann mit Hanna der Beterin. 1. Samuel 1, Hanna die Beterin. Und sie betete, bis der Herr ihr gab, worum sie bat, bis auch sie so weit war, dass sie empfangen konnte, was Gott ihr geben wollte. Darum dauerte es auch so lange und darum musste sie zuerst bitteren Gemüts werden und darum musste sie ganz verzweifelt sein, bis sie nur noch eines wollte, dass der Herr durch das, was er ihr gibt, geehrt werden möchte, denn wenn du mir einen Sohn gibst, soll er dir gehören. Und das war dann Samuel. Und sie gab den Samuel dem Herrn. Und Samuel war das Werkzeug, das Gott verwendet, um David zu salben und einzuführen. Und durch David kam Erweckung zum Volk Gottes. Und Davids Sohn baute auf Gottes Weisung hin den Tempel. Diese ganze lange dauernde Erweckungsbewegung begann mit einer Beterin allein auf den Knien. Das ermutigt uns doch. Das ermutigt uns doch. Und wir sehen an diesen Männern und Frauen, angefangen mit Abraham, über Jakob und Mose, Josua, Hanna, wir sehen an diesen Männern und Frauen, wie Gott sein Werk, es geht ja immer um seinen Heilsplan, sein Heilswerk, das Heil, das er für die Welt im Sinn hat, dieses Werk tut Gott durch die Gebete seiner Erlösten. Gebet vermag viel. David war ein Beter, wie wir wissen. Schlagen wir nur eine Stelle auf. Ich muss sagen, das sind Stellen, die mich auch beunruhigen, weil wir so wenig davon kennen, was diese Beter kannten. Sie beteten und Herr antwortete. Und dann wussten sie die Antwort Gottes. Und wir meinen doch fast immer, ja nein, wir meinen es nicht fast immer, wir sind davon überzeugt, dass wir als neutestamentlich Gläubige höhere Segnungen haben, stimmt ja auch, und dass wir engere Gemeinschaft haben mit dem Herrn als die alttestamentlich Gläubigen. Aber woran liegt es denn, dass so wenig oder vielleicht gar niemand hier unter uns so beten kann, wie die beten konnten und Antworten bekamen und wussten, was Gott antwortete? Ich frage mich, woran es liegt. Also 1. Samuel 23, Vers 2, David befragte den Herrn und sprach, soll ich hinziehen und diese Philister schlagen? Und der Herr sprach zu David, ziehe hin und schlage die Philister und rette Kehila. Nun, ich habe den Namen Bakzing erwähnt. In diesem Buch, in dieser Biografie, die vor erst wenigen Monaten erschienen ist über Bakzing, da lernt er einen Mann kennen, der sich immer wieder auf solche Stellen berief und das auch lebte. Der betete, vom Herrn Antworten bekam und dann genau das tat, was Gott wollte, und auch erfuhr, erlebte, dass so Gottes Werk geschah. Gebet vermag viel. Gott tut sein Werk über, durch die Gebete seines Volkes. Jesaja war ein Beter bei der Belagerung Jerusalems durch Sanherib, heißt es Hiskia, und Jesaja schrien zum Herrn, und dann sandte der Herr einen Engel. Sie bekamen Antworten auf ihre Gebete. Sie haben nicht einfach, so wie die Juden nachher später beteten, einfach Gebete gesagt, weil das zu ihrer Religion gehört. Und dann kommen wir zum Neuen Testament. Unser Herr war ein Beter. Er begann seinen öffentlichen Dienst mit Gebet. Das haben wir gesehen, Lukas 3, Vers 21 und 22. Er begann jeden Tag mit Gebet. Markus 1, 35 sagt, sehr früh, als es noch ganz dunkel war, stand der Herr auf und ging an einen einsamen Ort. Das halte ich auch für wichtig. Manche sagen, es ist nicht ganz falsch, aber es ist einfach nicht die ganze Wahrheit. Ja, wir müssen einfach eine Gebetshaltung haben. Können wir immer alles an einem Gebet machen. Das ist auch richtig. Du kannst im Auto, im Supermarkt immer beten. Aber wenn du das nicht auch kennst, Zeiten, wo du allein bist, eine Stunde, zwei, wo niemand dich stört, du allein mit Gott im Gebet, wenn du das nicht kennst, dann weißt du nicht, was Beten wirklich sein kann. Und so sehen wir, dass der Herr sich jeden Tag sehr früh, als noch keiner auf war, hinging allein, um zu beten. Und in Matthäus 5 sagt es der Herr im Übrigen, nein, Matthäus 6, wenn du betest, geh in die Kammer, schließ die Tür zu und der Vater, der im Verborgenen ist. Wir müssen auch das kennen. Das Gebet im Verborgenen, wo man sich bewusst Zeit nimmt, Tür zu, allein, sich von niemandem stören lassen und dann vor dem Herrn liegt im Gebet. Unser Herr war ein Beter, begann seinen Dienst mit Gebet, begann jeden Tag mit Gebet. Vor und nach seinen Wundern hat er gebetet. Das steht in Lukas 5, 16 und 17. Wir lesen das auch vor dem Grab des Lazarus. Dort betet er und dann sagt der Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich wusste, dass du mich alle Zeit erhörst, aber um der Volksmenge willen, die um mich steht, damit sie glauben, dass du mich gesandt hast. Und dann ruft der Lazarus, komm hervor. Also er hat seine Wunder getan, nachdem er betete. Lukas 6, Vers 12, er betet eine ganze Nacht, dann berief er die 12 Apostel. Lukas 9, er betete für die Jünger, dann stellt er die Frage an sie, wer sagen die Menschen, dass ich sei? Und ihr, wer sagt ihr, dass ich sei? Auf dem Berg der Verklärung, steht auch in Lukas 9, betete der Herr, dann wurde er verwandelt. Der Herr betete, bevor Petrus ihn verleugnete. Das hat uns auch nur Lukas überliefert, Lukas 22, 32. Und das erklärt, warum Petrus wiederhergestellt wurde und nicht wie Judas in der Verzweiflung sich umbrachte, weil der Herr für ihn betete. Der Herr betete im Garten Gethsemane. Der Herr betete am Kreuz, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und er betete bis zum Schluss, Vater, in deine Hände übergebe ich meinen Geist. Der Sohn Gottes war ein Beter. Und hier berühren wir ein tiefes Geheimnis. Und hier haben wir ganz nebenbei gesagt, eine wunderbare, für uns auch irgendwie verstehbare Erklärung, warum Gott ein dreieiniger Gott sein muss. Denn sonst gäbe es gar kein Bitten und Empfangen, sonst gäbe es gar kein Beten. In Gott ist eben Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist. Und Gott hat über seinen Sohn und zu seinem Sohn gesagt, Psalm 2, Vers 8, Psalm 2, Vers 8, lesen wir Verse 7 und 8, Psalm 2, Verse 7 und 8. Vom Beschluss will ich erzählen, der Herr hat zu mir gesprochen, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Fordere von mir und ich will dir die Nationen zum Erbteil geben und die Enden der Erde zum Besitztum. Gott, der Vater, will vom Sohn gebeten sein, damit der Sohn all das wirke, tue, empfange, was der Vater sich vorgesetzt hat. Und die Beziehung zwischen Vater und Sohn ist auch so, dass der Vater auf das Bitten des Sohnes hört. Der Sohn bittet auch den Vater um Dinge. Vater, erwecke den Lazarus und der Vater tut es. Gott ist ein dreieiniger Gott. Der Vater liebt den Sohn, der Sohn liebt den Vater. Der Vater befiehlt dem Sohn, der Sohn gehorcht dem Vater. Der Sohn bittet den Vater und der Vater gibt, was der Sohn von ihm erbittet. Immer. Und jetzt sagt uns das Neue Testament, und wenn wir daran denken, in diesem Zusammenhang,
Ich weiß nicht, ob es euch nicht auch so geht. Manchmal wird einem fast schwindelig. Man bekommt schwache Knie, aber das ist gar nicht schlecht. Lass uns noch niederfallen auf die Knie und darüber Gott, unseren Vater, rühmen. Denn in Galater 4, Vers 6, dort steht, Galater 4, Vers 6, Galater 4, Vers 6, weil ihr aber Söhne seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in unsere Herzen gesandt. Und was tut der Geist des Sohnes? Eben, was wir sehen in den Evangelien, eben, was wir sahen in Psalm 8, ihr bittet den Vater, Vater, der Geist des Sohnes in unsere Herzen gesandt, der da ruft, Abba, Vater. Und durch diesen Geist werden wir zu Betern, und durch diesen Geist beten wir, so wie der Sohn betet, als er als Mensch auf der Erde war, und empfangen vom Vater, und so geschieht das Werk Gottes, indem wir bitten und empfangen. Das Gebet vermag viel. Selbstverständlich ist Gebet etwas, das auch uns verändert. Natürlich. Das ist uns auch bewusst genug. Aber wir sollten dabei nicht vergessen, Gott hat uns das Vorrecht des Gebetes gegeben, damit er auf unsere Gebete hin handle, wirke, antworte und uns gebe, worum wir bitten. Damit sein Werk geschehe. Paulus war ein Beter. So, die Apostel waren Beter, ich nenne jetzt Paulus. Paulus war ein Beter. Das Erste, was der Himmel an ihm vermerkt, nach seiner Bekehrung, ist ein ganz bemerkenswerter Satz. Was ist das Erste, was der Himmel über ihn vermerkt? Siehe, er betet. Das steht in Apostelgeschichte 9, Vers 11. Und das war der Beweis dafür, jetzt war er bekehrt und gerettet. Nun, Paulus wäre ganz empört gewesen, hätte man ihm nur wenige Stunden vorher gesagt, Paulus, du hast in deinem Leben noch nie gebetet. Was? Ich kenne das 18-Bitten-Gebet auswendig. Nein, jetzt erst konnte er beten. Und das Erste, was er tut und was der Himmel vermerkt, ist, siehe, er betet. Und das legt den Kurs seines ganzen restlichen Lebens fest. Paulus blieb ein Beter. Er fordert in 1. Thessalonicher 5, 17 auf, betet alle Zeit oder betet unablässig. Nun, das darf man ja nur wirklich sagen, wenn man es selber tut. Und so sagt er in 2. Timotheus, kurz vor seinem Ende, vor seiner Hinrichtung, 2. Timotheus 1, Vers 3, wie unablässig ich deiner gedenke in meinen Gebeten Nacht und Tag. Paulus war ein Beter. Sehen wir in all seinen Briefen. Und er redet auch ziemlich offen davon. Wenn man ein Gebetsleben führt, dann darf man auch davon reden. Das ermutigt andere. Watzinger hat häufig von Gebet gesprochen, weil er ein Beter war. Und wie sehr hat das ermutigt, die ihn kannten. Und so spricht Paulus davon, wir sehen in sein geistliches Leben hinein, in seinen Briefen, und die zeigen uns, er war ein Beter. Die Apostel waren Beter. Dem Pfingstgeschehen ging Gebet voraus. Der Herr hat die Verheißung gegeben. Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist über euch gekommen ist. Und inzwischen haben die Apostel verstanden. Die haben das an den Lehren des Herrn und am Vorbild des Herrn verstanden. Nun will Gott, dass wir ihn darum bitten, diese Verheißung zu erfüllen. Und so bleiben sie im Gebet 10 Tage lang, steht in Apostelgeschichte 1, 14. Und am Tag von Pfingsten waren sie noch immer versammelt an einem Ort, und da kam der Heilige Geist auf sie. Und das lehrte der Apostel von Anfang an, Gott will, dass dass wir ihn darum bitten, das, was er verheißen hat, auch zu tun. Und dann tut er es. Das hatten sie ja aus dem Mund ihres Herrn gehört. Ihr Herr hat ihnen gesagt, bittet und ihr werdet empfangen. Also müssen wir bitten, wenn wir empfangen wollen. Bittet und ihr werdet empfangen. Und so waren die Apostel Beter. Wir hörten vorhin dieses Beispiel von Uwe, wie die erste Predigt, die sie hörten, als sie in Rosenheim anfingen, über Apostelgeschichte waren. Einheit, Gebet und es bewegte sich etwas. Man kann tatsächlich feststellen, wie alle Schwierigkeiten, alle Hindernisse, alle Angriffe auf die Gemeinde, auf die Gläubigen, jedes Mal mit Gebet beantwortet und durch Gebet überwunden wurden. Immer wieder. Und da stellen wir auch etwas sehr Bemerkenswertes fest. Lass uns zwei Stellen aufschlagen. Apostelgeschichte 4. Apostelgeschichte 4. Die Jünger sind vor den Hohen Rat gestellt worden. Man hat ihnen verboten, im Namen Jesu zu reden. Es wird ihnen gedroht mit Strafen. Und dann heißt es, als sie aber freigelassen waren, Vers 23, kamen sie zu den Iren und berichteten alles, was die hohen Priester und die Ältesten zu ihnen gesagt hatten. Und jetzt beachtet wieder die Reaktion. Sie aber, als sie es hörten, erhoben einmütig ihre Stimme zu Gott. Nicht? Sie erhoben ihre einmütige Stimme zum Protest. Oder zeigen sich empört. Wie können die sowas sagen? Es ist eine Frechheit. Nichts davon. Reflexartig. Und das zeigt, sie hatten einfach gelernt. Annas als erstes dem Herrn im Gebet sagen. Und sie beten gemeinsam. Sie erhoben einmütig ihre Stimme zu Gott und sprachen, Herrscher, der du den Himmel und die Erde und das Meer gemacht hast. Dann in Apostelgeschichte 6, ein Angriff von innen. Es droht Zerwürfnis und Zwiespalt in der Gemeinde. Die Apostel hören davon. Und dann sagen sie folgendes, unendlich bezeichnende und lehrreiche Wort. Verse 3 und 4, Apostelgeschichte 6, Verse 3 und 4. Seht euch nun um, Brüder, nach 7 Männern von euch, von gutem Zeugnis, voll heiligen Geistes und Weisheit, die wir über diese Aufgabe bestellen wollen. Wir aber werden im Gebet und im Dienst des Wortes verharren. Das zeigt uns erstens einmal, für sie war Gebet und Wort Gottes Arbeit. Das war ihre Arbeit. Nun, sie waren ja auch mehr oder weniger vollzeitlich in diesem Dienst. Und ich sage das mir, der ich seit 13 Jahren vollzeitlich im Dienst bin und auch anderen, die hier sitzen und vollzeitlich im Dienst sind. Wenn du nicht im Gebet und im Wort Gottes täglich arbeitest und Stunden verbringst, dann frage ich mich, ob das dein Dienst sei, vollzeitlich. Die Apostel waren durchaus nicht willens, sich durch irgendeine Not, die auftrat, sich von ihrer Arbeit, Gebet und Wort Gottes abbringen zu lassen. Und das sind Dinge, die muss man sich vornehmen. Man muss es sich einfach vornehmen. Nun, ich weiß, wir haben ein gebrochenes Verhältnis zu Gelübden. Das klingt doch so katholisch. Aber nennen wir es halt anders. Sagen wir halt Vorsatz. Dann denken, ja, gute Vorsätze machen auch nur die Heiden. Ist mir egal, sonst die Heiden halt auch machen und ihre Vorsätze brechen. Aber ich habe mir gewisse Dinge vorgenommen vor vielen Jahren und ich bin dankbar dafür. Ich habe mir zum Beispiel vorgenommen, dass ich nie an einem Tag in irgendeiner Zeitschrift oder in einem Buch oder irgendwo lese, ehe ich nicht meine Zeit mit der Bibel verbracht habe. Und noch etwas habe ich mir vorgenommen, vor vielen Jahren, dass ich mit niemandem spreche, ehe ich nicht Zeit im Gebet verbracht habe am Morgen. Und wenn ich aufstehe am Morgen, nach dem Badezimmer, das erste, ich gehe in mein Arbeitszimmer und dann falle ich auf die Knie. Und dann liege ich so lange auf den Knien, bis ich dem Herrn alles gesagt habe. Und bis mein Herz gesättigt ist mit seiner Gegenwart. Dann schlage ich die Bibel auf, bis er zu mir geredet hat. Und dann gehe ich in die Küche hinunter und mache mir einen Tee. Und dann trinke ich einen halben Liter oder einen Liter Tee und lese dann die Bibel. Und dann ist eine halbe Stunde später Frühstück. Das kann man sich vornehmen, solche Dinge. Gebet und Wort Gottes zuerst und ich lasse mir das durch nichts nehmen. Und dann muss man halt manchmal auch sagen, nein, ich komme da nicht mit. Nein, ich habe da eine Verpflichtung. Nein, das kommt zuerst. Das haben die Apostel gesagt. Wir bleiben, Wort Gottes und Gebet. Die anderen hätten doch wohl gewünscht, ihr Apostel, jetzt müsst ihr das an die Hand nehmen. Sie sagen, nein, Wort Gottes und Gebet, oder, um es richtig zu sagen, Gebet und Wort Gottes. Das war die Reihenfolge. Gebet und Wort Gottes. Denn sie wussten, Gebet vermag viel. Alle Diener des Herrn im Lauf der Kirchengeschichte sind Beter gewesen. Wir wissen, dass der große Reformator, da muss man den Namen gar nicht sagen, wenn man das so gesagt hat, der große Reformator, wir wissen, dass er ein Mann des Wortes Gottes war. Es ist aber weniger bekannt, dass er auch ein Beter war. Während der Reichstag in Augsburg tagte und Luther, weil er ja unter Reichsacht stand, nicht dahin reisen konnte, konnte nicht durch katholisches Gebiet reisen, man hätte ihn verhaftet und verbrannt, so blieb er auf der Feste Coburg, während Melanchthon in Augsburg war. Vom April bis Oktober 1530. Und Luther hatte bei sich Veit Dietrich, seinen Famulus, seinen persönlichen Helfer, seine rechte Hand, seinen Diener. Und dieser Veit Dietrich hat auch mit Melanchthon korrespondiert während dieser Monate und schrieb einmal Folgendes in einem Brief an Melanchthon. Ich kann mich nicht genug wundern, wie einzigartig in diesen harten Zeiten dieses Mannes Festigkeit, Freude, Glaube und Hoffnung sind. Er nährt sie auch ohne Unterlass durch eifriges Studium des göttlichen Wortes. Es vergeht kein Tag, an dem er nicht zumindest 3 Stunden und gerade die zum Studium geeignetsten auf das Gebet verwendet. Er hat also während dieser Monate jeden Tag die besten 3 Stunden auf das Gebet verwendet. Das lässt uns wirklich in den Glauben dieses Mannes hineinblicken. Er glaubte Gott und darum war er ein Beter. Und wir können ja nur schlecht ahnen, welch ungeheurer Druck auf diesen Mann lastete, zu dem halb Deutschland schaute und von ihm irgendwie Wegweisung und Hilfe erwarteten und die andere Hälfte Deutschlands auf ihn schaute mit Blicken, die ihn töteten. Ungeheurer Druck. Und wie er dahin durchkam, ist nur dadurch möglich, dass der Herr ihn führte und das machte, oder dieses Bewusstsein hat ihn auf den Herrn geworfen. Und ich habe keine Schwierigkeit, mir auszumalen, was er für wen und für was er denn diese 3 Stunden jeden Tag betete. Er betete für alle Mitarbeiter, alle Verkündiger des Evangeliums. Überall, wo das Evangelium anfing, sich auszubreiten. Überall, wo diese Auseinandersetzungen waren. Einen nach dem anderen dieser Leute betete er durch, dieser Orte betete er durch. Er wird gerungen haben, vor dem Herrn geweint haben, gefleht haben, geschwitzt haben. So ergriffen vom Herrn. Und durch diese Gebete wirkte der Herr, was durch Martin Luther geschah. Gebet und Wort Gottes. Aber wir reden meistens nur vom Wort, aber das gehört auch dazu. Gebet und Wort Gottes. Dann die methodistische Erweckung. Der Name methodistisch klingt ja nicht so besonders einladend heute, aber das war anders im 18. Jahrhundert. Damals waren das einfach die Bibelgläubigen, die Jünger des Herrn, die hießen in der englischsprachigen Welt Methodisten. Georg Whitfield, John Wesley. Die methodistische Erweckung, man sagt, sie habe begonnen im Januar des Jahres 1739. Das Hauptwerkzeug, das die Erweckung anfing und in den ersten 10, 20 Jahren war Georg Whitfield und nachher war es mehr John Wesley, der ja auch viel länger lebte. Und Georg Whitfield hat über die Jahre vorher und nachher Tagebuch geführt. Und so lese ich einige Stellen aus seinem Tagebuch, 1. Januar 1739. Wir hatten ein Liebesmahl an der Fête Lane. Das war so eine Gemeinschaft, wo Herrnhuter und eben Methodisten zusammen waren. Wir hatten ein Liebesmahl mit den Brüdern an der Fête Lane und verbrachten die ganze Nacht im dringlichen Gebet. 5. Januar, der Geist der Fürbitte nimmt in meinem Herzen Tag für Tag zu. 7. Januar, wir hatten wieder ein Liebesmahl und verbrachten die ganze Nacht im Gebet und Danksagung an der Fête Lane. 4. Februar, dann begab ich mich zu einem Liebesmahl an die Fête Lane, wo ich die ganze Nacht im Gebet verbrachte. Der Biograf Luke Tierman, der eine dreibändige Geschichte geschrieben hat über das Leben von John Wesley, schreibt Folgendes. Das Liebesfest an der Fête Lane wurde zu einem denkwürdigen Anlass. Außer den rund 60 Herrnhutern waren da nicht weniger als 7 der Oxforder Methodisten, nämlich John und Charles Wesley, Georg Whitfield, Wesley Hall, Benjamin Ingham, Charles Kentchen, Richard Hutchins, alles ordinierte Geistliche der Church of England. Wesley schreibt in seinen Tagebüchern. Um 3 Uhr morgens lagen wir vor Gott im Gebet. Als die Kraft Gottes so stark über uns kam, dass viele vor unbändiger Freude laut riefen, während mehrere zu Boden fielen. Als wir uns ein wenig vom Schauer vor der überwältigenden Majestät der göttlichen Gegenwart erholt hatten, riefen wir alle laut, wie mit einer Stimme, wir preisen dich, o Gott, wir bekennen, dass du Herr bist. Dieses Pfingsten an jenem Neujahrstag konnte nie mehr vergessen werden. Es war eine herrliche Vorbereitung auf die gewaltige Arbeit, in die Whitfield und die Wesleys eintreten sollten. Über Whitfield sagt er, einer seiner vielen Biografen, ein gewisser Phillips, das große Geheimnis der Kraft im Leben Whitfields war seine Gebetsfreudigkeit. Er war außerhalb des Heiligtums ein Fürst unter den Predigern, aber nur deshalb, weil er im Heiligtum wie ein Jakob gerungen hatte. Sein Antlitz leuchtete, wenn er vom Berg herunterkam, weil er oben lange mit Gott allein gewesen war. Ruben Torrey sagt über Moody Folgendes: Ich war mit D.L. Moody persönlich gut bekannt und kann es bezeugen, dass er ein wesentlich größerer Beter als Redner war. Immer wieder wurde er mit sehr unüberwindlichen Hindernissen konfrontiert, aber er wusste den Weg, auf dem alle Schwierigkeiten gelöst und überwunden werden können. Er wusste und glaubte von ganzem Herzen, dass nichts zu schwierig ist für den Herrn und dass das Gebet alles vermag, was Gott vermag. Nun, ich will noch 2 Beispiele jetzt nennen aus der jüngeren Kirchengeschichte oder Missionsgeschichte. Ein Beispiel über Gottes Wirken in Indien und dann ein Beispiel über Gottes Wirken noch einmal in China. Zuerst dieser chinesische Evangelist, nämlich den zuerst, den ich einleitend nannte, John Sung. Er war das Werkzeug Gottes jener Erweckung, die China in den Jahren 1927 bis 1937 erfasste. Tausende, aber Tausende kamen in den 13 Jahren seines Wirkens in China zum Glauben. Es gibt übrigens von ihm oder über ihn eine Biografie, geschrieben von Johanna Lorch, Solange es Tag ist. Das ist eben das Lebensbild von John Sung. Und dann gibt es auf Englisch von Leslie Lyle, John Sung, A Flame of God. Ja, daraus habe ich diese Nachrichten. Und dieser John Sung hat fast alle Gebiete Chinas bereist. Und über ihn schrieb der Missionar Boon Mark, der ihn während 2 Evangelisationen aus der Nähe kennengelernt hatte, sagte dann Folgendes über John Sung: Er redet wenig. Er predigt mehr, aber am meisten betete. Er redet wenig, er predigt mehr, aber am meisten betete. Nun, bei uns ist es eigentlich fast immer umgekehrt. Die meisten von uns reden viel, zu viel, und dann organisieren wir auch viel, und dann nachher predigen wir zwar auch, vielleicht auch recht viel, aber meistens weniger als organisieren, etwas weniger lehren, und beten am wenigsten. Also wir scheinen das nicht zu glauben, was die Apostel sagten. Wir wollen verharren im Gebet zuerst und im Wort Gottes. Zweitens, und alles andere kommt nachher. Nun noch einige Belege. Um 10 Uhr müsste ich aufhören. Darf ich noch 7 Minuten? Dann ist 15 nach. Geht das? Geraten wir nicht so sehr durcheinander. Nun, ich muss ja ein bisschen später anfangen, als nach Programm. Ne? Ja, einige biblische Belege dafür, wie Gott tatsächlich darauf wartet, dass wir beten, damit das geschehe, was er tun will. Ich erinnere wieder an Matthäus 7, Vers 7, bittet und ihr werdet empfangen. Wir müssen bitten, damit wir empfangen. Dann das Beispiel aus 2. Samuel, Kapitel 7. 2. Samuel, Kapitel 7. Gott hat dem David Verheißungen gegeben über seine Nachkommenschaft, über sein Haus, über seinen Thron, Verheißungen, die in die Ewigkeit reichen. Bedingungslose Verheißungen, die nicht aus dem Herzen Davids gekommen sind, wird ausdrücklich vermerkt, aus dem Herzen Gottes. David hört diese Verheißungen und er ist so überwältigt, dass er ausnahmsweise sich nicht hinkniet zum Beten, wie man das sonst macht, sondern er setzt sich hin. So überwältigt. Er setzt sich hin, fällt auf den Boden oder auf einen Stuhl und sitzt da. Und dann heißt es in 2. Samuel 7, Vers 18, da ging der König David hinein und setzte sich vor dem Herrn nieder und sprach. Dann betet er zum Herrn und breitet all das Große aus, was er ihm da gesagt hat und fragt sich, wer bin ich, dass du so Großes mit mir vorhast? Und dann kommt das Entscheidende. Vers 28, und nun Herr, Herr, du bist es, der da Gott ist, und deine Worte sind Wahrheit. Und du hast dieses Gute zu deinem Knecht geredet. So lass es dir nun gefallen und segne das Haus deines Knechtes, dass es ewig vor dir sei. Denn du, Herr, hast geredet, und so werde mit deinem Segen das Haus deines Knechtes gesegnet auf ewig. Also er betet jetzt darum, dass Gott diese Worte erfülle. Den Vers 25 müssen wir auch lesen. Und nun, Gott, Herr, das Wort, das du über deinen Knecht und über sein Haus geredet hast, halte aufrecht und tu, wie du geredet hast. Das ist nicht Unglaube. Es gibt manche, die sagen Folgendes. Ja, wir lesen im Epheserbrief, Gott hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung. Es ist Unglaube, darum zu beten, dass Gott uns segne. Das ist menschlich gedacht, da wir sehen, dass Gott seine Heilsgedanken offenbarte seinen Knechten und sie ihn dann darum baten, diese Worte zu erfüllen. Und darum sollen wir darum beten, dass alle Verheißungen Gottes Wirklichkeit werden in uns. Darauf wartet Gott. Und solange wir es nicht tun, bleibt es eine persönlich nicht ergriffene und empfangene Heilswahrheit, aber nicht eine persönlich verwirklichte Wahrheit. Dann ein weiteres Beispiel, Psalm 139, Vers 1, auch aus dem Leben Davids. Psalm 139, Vers 1. Da sagt David, Herr, du hast mich erforscht und erkannt. Und dann am Ende des Psalms, was betet er? O Gott, erforsche mich. Ja, er weiß, du hast mich erforscht. Und doch betet er, Herr, erforsche mich jetzt. Das ist nicht Unglaube, sondern das ist wirklich Glaube daran, dass es so ist, dass Gott uns erkennt. Und darum beten wir auch darum, erkenne mich. Genau deshalb. Dann Hesekiel 36. Hesekiel 36, die Verse 33 bis 37. Hesekiel 36, die Verse 33 bis 37. So spricht der Herr Jahwe: An dem Tag, an dem ich euch reinigen werde von allen euren Ungerechtigkeiten, will ich die Städte bewohnt machen und die Trümmer sollen aufgebaut werden. Und das verwüstete Land soll bebaut werden, statt dass es eine Wüste war vor den Augen jedes Vorüberziehenden. Und man wird sagen, dieses Land da, das Verwüstete, ist wieder Garten Eden geworden. Und die verödeten und verwüsteten und zerstörten Städte sind befestigt und bewohnt. Und die Nationen, die rings um euch her übrig bleiben werden, werden wissen, dass ich, der Herr, das Zerstörte aufbaue, das Verwüstete bepflanze. Ich, der Herr, habe geredet und werde es tun. So spricht der Herr Jahwe. Auch noch um dieses werde ich mich vom Haus Israel erbitten lassen, dass ich es ihnen tue. Hier sagt er es ausdrücklich, das, was David von selbst verstand. Aber hier sagt er es Israel ausdrücklich, ihr müsst es erbeten, dass es geschieht. Und das hat der Sohn Gottes bestätigt in seinen Lehren über Gebet. Bittet und ihr werdet empfangen. Seine Gleichnisse. Da kommt ein Freund auf Besuch, du hast nichts zu essen und dann gehst du zum Nachbarn und dann bittest du so lange, bis er drei Brote herausrückt. Und dann sagt er, ja genau so müsst ihr das, was Gott euch bereitet hat, ihr habt ja Brot, ihr habt alles, was euch und einer hungernden und umkommenden Welt fehlt, ihr habt alles, aber jetzt geht zu ihm und erbetet es von ihm. Er will erbeten, gebeten sein. Ich verweise noch auf ein letztes Beispiel. Ich habe einige Beispiele mehr dort aufgeschrieben. Die kann jeder für sich nachlesen. Aber ich verweise auf ein neutestamentliches Beispiel. Johannes 14, Vers 3. Hier die wunderbare Verheißung unseres Herrn. Ich komme wieder und werde euch zu mir nehmen. Johannes 14, Vers 3. Ich komme wieder und werde euch zu mir nehmen. Ist euch aufgefallen, wie das allerletzte Gebet in der ganzen Bibel lautet? Komm, Herr Jesus. Ja, er will, dass wir ihn darum bitten, dass er komme. Und diese Beispiele zeigen uns, dass Gebet ganz entscheidend ist. Gebet vermag viel.